This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Amate, Sweat and Sand, Kampfsport in der Antike, Teil 2. Wir starten heute mit dem zweiten Podcast zum Thema Kampfsport in der Antike. Beim letzten Mal haben wir uns die grundlegende Frage gestellt, wie sich Sport und speziell Kampfsport definieren lassen. Wir haben Sport dabei als Aktivität definiert, bei den Menschen freiwillig mit anderen in einen körperlichen Wettstreit mit festgelegten Regeln und Abläufen treten. Mit dem unmittelbaren Ziel, zu siegen. Als Kampfsport haben wir darauf aufbauend jene Form des Sporttreibens aufgefasst, deren zentrales Element das Kämpfen, also das direkte Sich-Messen mit einem Kontrahenten ausmacht. Dazu zählen in der griechisch-römischen Antike vor allen Dingen das Ringen, der Faustkampf und das Pankration. Gladiatorenkämpfe etwa oder das ebenfalls gebräuchliche Fechten mit stumpfen Waffen können unter dieser Definition nicht als Sport verstanden werden, da im ersteren Fall die Freiwilligkeit, die ein zentrales Element von Sport darstellt, in den allermeisten Fällen nicht gegeben war und man letzteres, also das Fechten, vorwiegend als paramilitärische Übung praktizierte und somit der Hauptzweck außerhalb des Sporttreibens lag. Danach sind wir auf die Unterscheidung von Leicht- und Schwerathletik, die im antiken Griechenland ihren Ursprung hatte, eingegangen und haben festgestellt, dass der Grund für diese Klassifikation in der Ermangelung an Gewichtsklassen innerhalb der antiken Athletik zu suchen ist. Aufgrund der Vorteile, die eine gewisse Muskelmasse und entsprechend höheres Körpergewicht in den Kampfsportarten aufgrund ihrer Charakteristika und Regeln, von denen die grundlegendsten im letzten Podcast erwähnt wurden, bot, macht sie die schwerathletischen Disziplinen aus. Hieran wollen wir heute anschließen und uns zunächst etwas genauer damit beschäftigen, welche physischen Eigenschaften im Altertum als vor- oder nachteilig für die jeweiligen Kampfsportdisziplinen galten und auf welchem Körperbau man folglich bei der Talentsuche achtete. Kapitel 1: Das Naturtalent. Das Wichtigste sind körperliche Eignung von Athleten und die entsprechende Talentauswahl. Was das Ringen anbelangt, wurde bereits beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass schwere, muskulöse Athleten speziell hier einen Vorteil haben. Bei den anderen Kampfsportdisziplinen Boxen und Pankration konnte man sich den Gegner gegebenenfalls auch durch Schläge, Stöße oder Tritte vom Leib halten, was natürlich beim Ringkampf, wo es um das Niederwerfen des Gegners ging, keinerlei Sinn machte. Entsprechend lässt sich mit der fortschreitenden Entwicklung und Spezialisierung des antiken Sports über die Jahrhunderte beim Ringen die Tendenz beobachten, dass die Körpermasse der Athleten mehr und mehr zunahm. Denn Masse ist hier Macht. Wenig überraschend ist auch, dass kleinere, stämmigere Athleten als geeignete Ringer angesehen wurden, was der Sophist Philastratos, einer unserer gewichtigsten Gewehrsmänner zur antiken Athletik, folgendermaßen ausdrückt. Tüchtige Athleten sind auch die im kleinen Großen. Als solche wollen wir diejenigen betrachten, welche in der Größe den vierschrötigen und proportionierten nachstehen, aber eine großartige und bei ihrer Größe ungewöhnlich feine Gliederung des Körpers zeigen. Umso mehr, wenn sie nicht abgemagert erscheinen, sondern auch etwas Beleibtheit zur Schau tragen. Im Pankration und im Faustkampfe aber sind sie keine guten Kämpfer, da der Hieb des Gegners sie von oben trifft und sie komisch vom Boden entgegenwippen müssen, so oft sie selbst einen Schlag führen. Kleine Athleten hatten also seines Erachtens in den Schlagabtäuschen des Boxsports und des Pankration einen Nachteil. Welche Eigenschaften hielt man nun aber bei diesen Disziplinen für geeignet? Auch hiervon hat Philastratos sehr genaue Vorstellungen. Der Faustkämpfer soll lange Hände haben und einen starken Unterarm. Kräftige Schultern und einen langen Hals. Was die Handwurzeln anbelangt, so sind die Dicken wuchtiger beim Schlagen, die weniger Dicken beweglich und zum Stoß geschickt. Stützen soll ihn auch eine wohlgebaute Hüfte, denn der Vorstoß der Hände bringt den Körper aus dem Gleichgewicht, wenn er nicht auf fester Hüfte ruht. Dickwadige sind meines Erachtens auch sonst für keinerlei Wettkampf geeignet, für Faustkampf aber am wenigsten. Sie sind insbesondere träge im Fußstoß gegen das Schienbein des Gegners und andererseits durch Fußstöße leicht zu überrumpeln. Sein Schienbein sei also gerade und proportioniert, während der Oberschenkel sich voneinander entfernt und abstehen soll. Denn die Gestalt des Faustkämpfers ist zum Angriff geeigneter, wenn die Schenkel nicht zusammengehen. Der Bauch ist am besten eingezogen, denn solche Leute sind leicht und von guter Respiration. Gleichwohl bringt aber auch der Bauch dem Faustkämpfer einen gewissen Vorteil, denn ein solcher Bauch hindert die Schläge gegen das Gesicht, indem er sich der Wucht des Schlages entgegenstellt. Ein Boxer sollte also mit langen Armen, kräftigen Schultern und einer lockeren, beweglichen Hüfte ausgestattet sein. Was die Körpermasse anbelangt, waren Faustkämpfer mit aller Wahrscheinlichkeit nicht von derselben Leibesfülle wie antike Ringer. Auch wenn der Autor in der eben zitierten Passage erklärt, dass ein Bauch für den Faustkämpfer durchaus einen gewissen Vorteil bringt. Seiner Vorstellung nach mindert ein Bauch die Wirkung von Schlägen ins Gesicht, weil er sich der Wucht des Schlages gleichsam entgegenstemmt. Ob sich diese Auffassung mit modernen Erkenntnissen der Physik oder Biomechanik des menschlichen Körpers vereinbaren lässt, bleibe hier dahingestellt. Kapitel 2: Physis. Im Kontext des Faustkampfes spricht Philostratos zudem von Fußstößen gegen das Schienbein des Gegners, was dafür spricht, dass zumindest in manchen Varianten des Boxsports auch Tritte erlaubt gewesen sein dürften. Jedenfalls hat es den Anschein, dass Boxkämpfe verglichen mit dem Ringen, das sich aufgrund der zunehmenden Masse und folglich auch Schwerfälligkeit der Athleten mit der Zeit zu einer langsameren, behäbigeren Form des Kampfsports wandelte, wovon uns zeitgenössische Kommentatoren teils sehr kritisch berichten, einen dynamischeren und abwechslungsreicheren Verlauf nehmen konnte. Der Historiker Werner Rudolph sieht diese Entwicklungsrichtung des Ringsports etwas einseitig, wenn er schreibt, dass im Faustkampf die Kompensierung von Nachteilen, die auf naturgegebenen körperlichen Voraussetzungen beruhen, nicht zu jenen negativen Folgen, gemeint ist eben die Gewichtszunahme von Ringkämpfern und deren Folgen auf die Sportpraxis, geführt hat. Man darf dabei aber zweierlei nicht vergessen. Erstens war zusätzlich zur Körperkraft und dem Kampfgewicht, das ein Ringer auf die Waage brachte, zu allen Zeiten auch ein umfangreiches taktisches und technisches Verständnis und Vermögen sowie ein breites Instrumentarium an unterschiedlichen Offensiv- wie Defensivmanövern vonnöten, wenn man auf hohem Niveau Erfolg haben wollte. Wie komplex diese Techniken zum Teil ausfielen, zeigt eine Auflistung auf einem Papyrus des 1. oder 2. Jahrhunderts unserer Zeit. Führe den Wurf aus. Richte dich auf und wechsle die Haltung deines linken Arms, fasse den Gegner am Kinn, gehe nah heran und biege seinen Kopf zurück. Von der anderen Seite dränge dich an ihn heran und führe nun den Griff mit der rechten Hand an seinen Kopf aus. Lege deine Hand herum, greife unter ihr von unten zu und führe breitbeinig stehend den Griff aus. Greife mit der rechten Hand von unten zu, lege nun deine Hand dort herum, wo er von unten einen Griff versucht, und schlinge deinen linken Arm um seine Seite. Nun stoße ihn mit deinem linken Arm von dir weg, wechsle deine Stellung und führe den Griff aus. Und so gingen die Anweisungen weiter. Zweitens gab es, wenngleich es keine Gewichtsklassen gab, sehr wohl Altersklassen, in welche man die Athleten bei Wettkämpfen einteilte. Auch war der Ringkampf nicht nur eine eigene Disziplin, sondern ebenfalls Teil des Pentathlon, also des Fünfkampfes, wo man aufgrund der Notwendigkeit auch in den leichtathletischen Disziplinen, und zwar Laufen, Weitsprung sowie Speer- und Diskuswurf mithalten können musste. Die Prävalenz schwergewichtiger Athleten im Ringkampf beschränkt sich also auf das Ringen der Erwachsenen als Einzeldisziplin. Was die ideale Statur und Körperproportionen des Pankratiasten anbelangt, so scheint hier eine Mischung aus Boxer und Ringer angestrebt worden zu sein. Wie auch das Pankration selbst eine Kombination aus Boxen und Ringen gewesen sein sollte. Man legte hier aber vergleichsweise weniger Wert auf Kraft und Beleibtheit und mehr auf die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Zähigkeit. Kapitel 3: Hart wie Sargnägel. Mit dem Wort Zähigkeit sind wir bei einem Schlüsselbegriff angelangt, Denn außergewöhnliches Durchhaltevermögen wurde bei allen Kampfsportdisziplinen und besonders beim Boxen und Pankration als unumgängliche Erfolgsvoraussetzung angesehen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens war die Fähigkeit von Schwerathleten, Schmerzen wegzustecken und diese schweigend zu ertragen, geradezu sprichwörtlich. Einer alten Anekdote zufolge soll der Tragödiendichter Aischylos als Zuschauer bei den isthmischen Spielen festgestellt haben, dass die Boxer so trainiert waren, dass zwar das Publikum bei der Gewalt der Schläge aufschrie, die Getroffenen aber keinen Laut von sich gaben. Zweitens galt es zusätzlich zu den Schlägen des Gegners auch noch die mediterrane Sommerhitze erfolgreich wegzustecken. Die Olympischen Spiele fanden im Juli oder August in einem nicht überdachten Stadion statt, welches den Athleten keinerlei Schatten bot. Mit Ausnahme der eben erwähnten isthmischen Spiele bei Korinth fielen praktisch alle wichtigen Festspiele in die heißesten Monate des Jahres. Und zumindest in Olympia wurden die Kampfsportwettbewerbe in der Mittags- und Nachmittagshitze ausgetragen. Schon die Zuschauer empfanden die brennende Sonne zuweilen als annähernd unzumutbar. In einem alten Witz drohen Herren ihren Sklaven mit einem Ausflug nach Olympia. Für die Athleten selbst war sie natürlich noch ein viel größeres Problem. Der berühmte Römer Cicero berichtet etwa, dass unerfahrene, übereifrige Boxer oft wohl die Schläge ihrer Kontrahenten auszuhalten imstande waren, nicht aber die erbarmungslose Sonne. Einer überlieferten Geschichte zufolge sollen während eines Finalkampfs in Olympia einmal beide Boxer nahe am Aufgeben gewesen sein, der eine wegen seiner Verletzungen, der andere, weil er kurz vor dem Verdursten war. Zum Glück für den Letzteren brach plötzlich ein Unwetter los und durch das Auffangen des Regenwassers mit seiner Faustbewehrung und dem Saugen an dem Leder konnte er sich so weit erfrischen, dass er den Kampf schließlich für sich entscheiden konnte. Was die Kämpfe besonders zermürbend machte, war der Umstand, dass es für sie keine Zeitbegrenzung gab, außer den Einbruch der Dunkelheit. Kein Wunder also, dass in antiken Beschreibungen und Inschriften immer wieder auf die Zähigkeit und Ausdauer antiker Kampfsportler hingewiesen wird, wie etwa in folgender Passage aus dem Werk des Philon von Alexandria. Ich habe beim Kampf im Pankration schon gesehen, dass einer seine Schläge mit Händen und Füßen alle wohlgezielt anbringt und nichts unversucht lässt, seinen Sieg zu sichern, aber schließlich trotzdem erschöpft aufgeben und das Stadion unbegrenzt verlassen muss, während der von ihm Attackierte eine Masse strammen, harten, festen Fleischs mit dem Feuer des wahren Athleten durch und durch sehnig, hart wie Fels oder Eisen, den Schlägen des Angreifers nicht im geringsten nachgibt, sondern die Kraft seines Gegners durch seine hartnäckige und unerschütterliche Ausdauer zerstört, bis er selbst als glänzender Sieger dasteht. Auffallend ist, dass hier vor allem der physische Aspekt der Zähigkeit herausgestrichen wird. Von mentaler Stärke bzw. Willenskraft aber kein Wort die Rede ist. Das kommt daher, dass man Widerstandsfähigkeit zuerst einmal für eine körperliche Fähigkeit hielt, die einem buchstäblich in die Wiege gelegt wurde. In mehreren antiken Quellen findet sich die Auffassung, dass Kinder, deren Eltern bei der Zeugung zu alt waren, an einer Reihe nachteiliger körperlicher Merkmale zu erkennen seien. Wegen ihrer schlechten Erbanlagen hielt man sie für weniger belastbar, was sie für Sport und insbesondere für die schweren Disziplinen eher ungeeignet machte. Unser Kronzeuge Philastratos schreibt hierzu: Ich spreche diesen die Tauglichkeit zu allen Wettkämpfen ab, denn Mannhaftigkeit ist nicht ihre starke Seite, namentlich aber zum Pankration und zum Faustkampf, denn solche, die nicht einmal eine feste Haut haben, erliegen leicht Hieben und Wunden. Auch wenn uns diese Vorstellung heute fremd, seltsam, ja bisweilen sogar bizarr anmuten mag, mag sie doch ein lehrreiches Zeugnis dafür sein, welche auf Erfahrung und Beobachtung basierenden Erkenntnisse und Theorien man über Jahrhunderte des Praktizierens von Kampfsportdisziplinen hinweg gewonnen habe und nach welcher Eigenschaft man folglich auf der Suche im sportlichen Talent Ausschau hielt. Besaß ein Sportler körperliche Eigenschaften, die als gute Grundvoraussetzungen aufgefasst wurden, konnten sie durch richtiges Üben geschult und zur Blüte gebracht werden, wobei man durch die Härte und Disziplin des Trainingsregimes neben der Kraft und Ausdauer auch die mentalen Kapazitäten des Schützlings zu fördern suchte. Kapitel 4: Hartes Training. Ebenso spektakulär waren ihre Trainingsmethoden, Sporteinrichtungen und Sportgeräte. Die Trainingsmethoden der Schwerathleten, insbesondere von Boxen und Pankration, waren einander recht ähnlich. Sie teilten sich dieselben Gebäude und hatten ähnliche Ausrüstung, Diäten und Übungsmethoden. In einem Fall etwa hören wir davon, wie Ringern, die in Olympia trainierten, als Teil ihrer Wettkampfvorbereitung eine Runde leichten Boxens verordnet wurde. Trainiert wurde vornehmlich in der Palästra. Die Bezeichnung stammt von dem griechischen Verb palein, ringen ab. Und die Palästra war, auch wenn andere Aktivitäten dort stattfanden, primär eine Trainingseinrichtung für die schwerathletischen Disziplinen. Ursprünglich waren die Palästren private Einrichtungen gewesen. Seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeit gab es aber auch öffentliche. Wahrscheinlich ab dem 6. Jahrhundert vor Christus entstanden mit den Gymnasien ein neuer, umfassenderer Sportgebäudetyp. Dabei handelt es sich um einen großen, in der Regel öffentlich zugänglichen Komplex, der eine Palästra zum Üben der Kampfsportarten mit einschloss. Zudem aber typischerweise auch eine überdachte Rennbahn und Spielfelder gehörten. Seit der Zeit Kaiser Neros in der Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts umfassten auch die städtischen römischen Bäder gewöhnlich die Sportanlagen, die die Griechen kannten, wenngleich auch in etwas kleinerer, reduzierterer Form, um mehr Platz für die von den Römern so hoch geschätzten Badeanlagen zur Verfügung zu haben. Zur Palästra gehörte auch eine Anzahl kleinerer Räume, in denen sich die Sportler auf das Training vorbereiteten. Da die Griechen bereits seit dem 8. vorchristlichen Jahrhundert Nacktsport trieben, betraten die Athleten zunächst das Auskleidezimmer. Dort legten sie ihre Gewänder ab und ölten sich mit Olivenöl ein, bevor sie dann in das freie Areal der Palästra hinaustraten, um sich zu üben. Öl war ein entscheidender Teil der Hygiene, nicht nur der Schwerathleten, sondern aller Sportler. Das Einreiben vor dem Sport sollte den Körper und die Haut elastisch machen und auf die
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bevorstehenden Übungen einstimmen. Das Einreiben und Massieren mit Öl hatte eine so zentrale Bedeutung, dass sich sogar zwei der antiken Bezeichnungen für Trainer, Paidotribes, das so viel heißt wie Knabeneinreiber, und Aleiptes, Einöler, davon herleiten lassen. Ja, der Akt des Einsalbens wurde geradezu synonym mit dem Sporttreiben und Athleten wurden schlicht als die Eingeölten bzw. die Gesalbten, Aleiphomenoi, bezeichnet. Das Herzstück der Palästra war das zentrale Areal, auf dem der Ringkampf sowie der Bodenkampf des Pankration geübt wurde. Dieser Platz bestand aus zwei Flächen. Zum einen gab es den Skamma, was schlicht das Um- und Ausgegrabene bedeutet. Dabei handelt es sich um einen Bereich mit aufgeweichtem Sand, der im Freien lag. Offensichtlich war ein weicher Boden wichtig, um das Risiko von Verletzungen durch einen harten Sturz zumindest zu minimieren und den Athleten so einen gewissen Schutz zu bieten. Ein antiker Text berichtet vom Tod eines Ringers, der auf einem harten Untergrund gefallen und 10 Tage später an der erlittenen Thoraxverletzung gestorben war. Die Athleten scheinen den Boden vor dem Training und den Wettkämpfen selbst gepflegt und mit Spitzhacken vorbereitet zu haben. Und es versteht sich von selbst, dass es in ihrem eigenen Interesse lag, dabei gute Arbeit zu leisten. Die Qualität des Sandes scheint entscheidend gewesen zu sein. Und es gibt antike Berichte, in denen erwähnt wird, dass geeigneter Sand unter hohem Kostenaufwand importiert wurde, wenn man den vor Ort verfügbaren für unbrauchbar befunden hatte. Zum anderen gab es das sogenannte Keroma. Damit wurde der feine Lehm oder Schlamm bezeichnet, der die Fläche bedeckte, auf der der Bodenkampf durchgeführt wurde. Es scheint naheliegend, dass sich dabei um einen überdachten Teil des Palästra gehandelt haben muss, um das schnelle Austrocknen des Bodens durch Verdunstung etwas zu vermeiden. Wozu man einerseits auf Lehm, andererseits auf Sand trainierte, erklärt uns folgender Text aus dem 2. Jahrhundert nach Christus im Detail. Nun vernimm, wozu Lehm und Sand dienen. Zunächst sollen die Ringer nicht auf hartem, sondern auf weichem Boden fallen, damit sie keinen großen Schaden nehmen. Ferner nimmt ihre Schlüpfrigkeit zu, wenn sie im Lehm schwitzen. Aber auch das ist weder nutzlos noch lächerlich. Vielmehr trägt auch dies nicht wenig zu ihrer Stärkung und Spannkraft bei, wenn sie in dieser Lage gezwungen sind, einander fest zu fassen und den entgleitenden Gegner nicht loszulassen. Glaube ja nicht, dass es eine Kleinigkeit sei, einen mit Öl und Lehm beschmierten, schwitzenden Mann aufzuheben, wenn er dazu sich noch müht, dir aus den Händen zu schlüpfen. Den Sand aber halten wir für zweckdienlich, damit sie lernen, einander nicht zu entgleiten, wenn sie sich erst einmal umschlungen haben. Sind sie aber einmal daran gewöhnt, im Lehm einen schlüpfrigen Körper, der ihnen entgleiten will, festzuhalten, dann gewöhnen sie sich auch daran, sich aus den Händen zu befreien, die sie umklammern. Außerdem scheint der Sand, mit dem sie sich bestreuen, den starken Schweiß zu binden und zu bewirken, dass ihre Kraft lange vorhält. Er schützt zudem die empfindliche Haut, deren Poren gerade dann geöffnet sind, gegen Zugluft, die dem Körper schaden könnte. Zudem reinigt er den Mann und lässt ihn glänzender erscheinen. Die Athleten, nachdem sie sich entkleidet und mit Öl eingerieben haben, begeben sich also zur Lehmgrube und beginnen dort zu üben, wobei sie das mit dem Schlamm vermischte Öl schlüpfrig macht. Andere üben derweil im offenen Teil der Palästra, im trockenen Sand des Skammer, und sie bestreuen sich mit Staub, was genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie zuvor in der Schlammgrube getan haben, nämlich dass ihnen die Glitschigkeit des Öls genommen wird und sie sich nun gegenseitig leichter fassen können. Dabei handelt es sich offenbar um Trainingsübungen, die für spezifische und gegensätzliche, sich ergänzende Zwecke bestimmt waren. Das Üben im glitschigen Schlamm soll die offensiven Fähigkeiten des Schwerathleten verbessern. Die Fähigkeiten, den Gegner zu packen, und die Griffstärke, während das Training im trockenen Sand als Mittel zur Verbesserung der defensiven Fertigkeiten erklärt wird, wie zum Beispiel das Abwehren von Kontern der gegnerischen Angriffe. Zum Schluss weiß der Autor noch über sportübergreifende positive Eigenschaften zu berichten, die dem Sand nachgesagt wurden. Für die antiken Kampfsportdisziplinen sind neben den oben beschriebenen noch eine Vielzahl weitere Trainingsmethoden überliefert, von denen wir euch hier nur die wichtigsten nennen wollen. Selbstverständlich gab es Formen des Technikdrills, wobei der Trainer den Athleten Manöver zurief, welche sie sodann an ihrem Gegenüber auszuführen hatten. Der Trainer stand dabei anleitend und gegebenenfalls korrigierend zur Seite. Kapitel 5: Endlose Übungen. Außerdem gab es Schattenboxen in unterschiedlichen Formen. Neben dem gewöhnlichen Schattenboxen, das auch heute noch als gängige Trainingspraxis in den unterschiedlichsten Kampfsportarten angewandt wird, gab es auch eine Variante, bei welcher sich der Athlet in einer Art Choreografie oder Tanz im Rhythmus zu musikalischer Begleitung zu bewegen hatte. Ferner gab es Sparringsübungen, also Arten der Kampfsimulation in unterschiedlichen Intensitätsgraden. Anstatt mit voller Kraft aufeinander einzuschlagen und dabei Verletzungen zu riskieren, wurden hier oft nur leichte Schläge, etwa mit der geöffneten oder flachen Hand anstatt der Faust ausgeführt, und man tippte sich gegenseitig an. Für das Boxsparring scheint es auch bereits speziell gepolsterte Handschuhe gegeben zu haben. Des Weiteren war der Sandsack schon in der Antike ein beliebtes Trainingsgerät. Dabei handelt es sich tatsächlich um mit Sand angefüllte Tierhäute unterschiedlicher Größe, die in der Palästra aufgehängt waren. Über die verblüffend ausgefeilte Trainingsmethodik dahinter, die einen Einblick in den beeindruckenden Grad an Fachkenntnis gewährt, den man in der Antike bereits erreicht hatte, informiert uns wiederum Philostratos. Der Stoßsack soll auch für die Faustkämpfer bereithängen. Vor allem aber für diejenigen, welche das Pankration in Angriff nehmen. Der für die Faustkämpfer bestimmte soll leicht sein, da die Hände der Boxer bloß auf die Schlagfertigkeit zu trainieren sind, der Pankratiasten wuchtiger und größer, damit sie einerseits die Standfestigkeit üben, indem sie sich dem Schwunge des Sackes entgegenstellen, andererseits Schultern und Finger, indem sie gegen einen Widerstand schlagen. Mit dem Kopf soll der Athlet dagegen rennen und sich überhaupt allen Formen des aufrechten Pankration unterziehen. Da das Sandareal, auf welchem die schwerathletischen Disziplinen geübt wurden, gleichzeitig auch die Landezone für die Weitspringer war, trainierten die Athleten dieser Sportarten oft Seite an Seite. Es ist daher wenig überraschend, wenn wir in den Quellen lesen, dass die bleiernen oder aus Stein gefertigten Sprunggewichte, die man in der griechisch-römischen Antike für den Weitsprung verwendete, von Athleten anderer Disziplinen zweckentfremdet und als Hantel zum Arm- und Schultermuskeltraining eingesetzt wurden. Abgesehen von dem eigentlichen Training bestand die Wettkampfvorbereitung von Athleten auch aus einer speziellen Ernährung. Der berühmte Arzt Galen schreibt hierzu: Die Athleten nehmen äußerst wohlschmeckende und gesunde Nahrung zu sich, die Schwerathleten aber zähe und fette. Als Schwerathleten sind vor allem die Ringer zu bezeichnen, aber auch die Pankratasten und die Faustkämpfer. Weil ihre ganze Vorbereitung auf die Wettkämpfe gerichtet ist, bei denen sie manchmal auch einen ganzen Tag ringen oder das Pankratium betreiben müssen, brauchen sie eine lange vorhaltende und schwer verdauliche Nahrung. Speziell Ringkämpfern wurde eine buchstäbliche Zwangsernährung, Anankophagia, verordnet, die von Aristoteles und anderen Autoren beschrieben wird. Ziel dieser Maßnahme war es, eine beträchtliche Körpermasse zu erreichen und zu erhalten. Als moderner Vergleich lässt sich etwa das traditionelle Essen japanischer Sumo-Ringer, genannt Chankonabe, anführen. Neben einer strengen Diät wurde auch darauf geachtet, dass die Sportler genügend Schlaf und Erholung bekamen. Zudem übte man sich teils auch vor Wettkämpfen in Abstinenz von Alkohol und teils auch sexueller Enthaltsamkeit. Eine Maßnahme, die auch heute noch von manchen Athleten ergriffen wird, wobei nicht ganz klar ist, ob dies tatsächlich leistungssteigernde Wirkung hat. Kapitel 6: Verletzungen und Todesfälle. Abschließend wollen wir noch einen kurzen Blick auf das Verletzungsrisiko bei den unterschiedlichen antiken Kampfsportarten werfen. Der Ringkampf scheint aufgrund des Verbots von Schlag- und Tritttechniken die am wenigsten gefährliche Kampfsportart der Antike gewesen zu sein. Dennoch wird von Athleten berichtet, die sich auf das Ausrenken bzw. Brechen der Finger ihrer Gegner spezialisiert haben sollen. Ungeachtet der Tatsache, dass derartige Taktiken mancherorts verboten waren. Todesfälle im Ringen finden sich fast ausschließlich im Mythos, etwa beim Ringkampf des athenischen Helden Theseus mit dem Wegelagerer Kerkion, auch wenn vorher von einem durch einen harten Sturz ums Leben gekommenen Ringer berichtet wurde. Als bei weitem gefährlichste Disziplin galt zweifelsfrei das Boxen. Wenngleich es auch hier nur sehr selten zu Todesfällen gekommen zu sein scheint, waren Gesichts- und Kopfverletzungen an der Tagesordnung. Boxen wirkte auf die Dauer entstellend und Lob der äußeren Erscheinung von Faustkämpfern ist in der Antike eher selten. Im Gegenteil waren die von erlittenen Schlägen zurückgebliebenen Spuren ein beliebtes Motiv für Kritiker und Spötter. Ein Beispiel ist folgende Passage aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. »Ei, Apollophanes, Mensch, dein Kopf ist ein Sieb ja geworden. Oder der Rand eines Buchs, den schon die Motten zernagen. Wirklich Ameisengänge, teils krumme, teils gerade stehen drinnen. Noten für Leiermusik, lydisch und phrygisch nach Wahl. Boxe nur fort, keine Angst, auch wenn man den Kopf dir durchlöchert. Lieber du hast, was du hast, mehr kriegst du niemals hinein.« Die Ameisengänge, von denen hier die Rede ist, beziehen sich auf die Faustbewehrung der Boxer, die wohl aufgrund der beißenden Wunden, die sie verursachten, auch Ameisen, Myrmekes, genannt wurden. In mannigfachen Metaphern spielt der Autor auf die vielen Platzwunden und die zurückgebliebenen Narben eines Boxers an. Wer hiervon einen anschaulichen Eindruck haben will, der sehe sich Abbildungen der berühmten Bronzestatue des Boxers von Quirinal an, dessen Gesicht Wunden an Stirn, Augenbrauen, Nasenrücken und Wangen aufweist. Zudem hat der abgebildete Athlet ein gebrochenes Nasenbein sowie sogenannte Blumenkohl- oder Ringerohren. Bei letzteren handelt es sich um aufgrund von wiederholten Schlägen auf das Ohr entstandene Blutergüsse, die in der Folge verhärten, wodurch es zu einer dauerhaften Verformung der Ohrmuschel kommt. Schon im antiken Griechenland trugen viele Schwerathleten daher beim Training Schutzkappen, die die Ohrmuscheln abdeckten und somit vor Traumata schützen sollten. Vermutlich komisch übertreibend ist folgendes Textbeispiel, wobei allerdings der Umstand, dass man derartige Verletzungen mit dem Boxsport überhaupt assoziierte, wiederum Rückschlüsse zulässt, für wie gefahrvoll man speziell diese Kampfsportdisziplin hielt. Ich, der Androleos, habe in sämtlichen griechischen Landen, wo man zum Boxen nur ruft, stets mich zum Kampfe gestellt. Also kam es. In Pisa verlor ich ein Ohr. In Plaia Thaia ließ ich ein Auge. Als tot bracht man in Delphi mich weg. Dort hieß der Herold den Vater Damoteles samt der Gemeinde, tragt ihm von Stadion tot oder verstümmelt hinaus. Wurde ein Athlet auf besonders tapfere und unerwartete Art und Weise mit Verletzungen fertig, war das seinen Zeitgenossen durchaus die ein oder andere Anekdote wert, die man sich erzählte und somit die Taten des Boxers in ehrener Erinnerung behielt. Ein eindrückliches Beispiel ist jenes des Kämpfers Eurydamas, der vermutlich als Entschädigung für seine Selbstaufopferung einen Olympiasieg davontrug. Eurydamas aus Kyrene siegte im Faustkampf. Zwar hatte ihm sein Widersacher die Zähne ausgeschlagen, doch er hatte sie runtergeschluckt, damit sein Gegner es nicht merkte. Auch das Pankration war allerdings eine riskante Angelegenheit, denn so schreibt Philostratos: Die Pankreatasten, mein Kind, bestehen einen gefährlichen Kampf. Sie gebrauchen nämlich Kinnstöße, die für den Kämpfer nicht ungefährlich sind, und Griffe, bei denen man nur die Oberhand gewinnen kann, wenn man scheinbar stürzt. Und sie brauchen auch die Kunst, bald so, bald anders zu würgen. Sie stoßen außerdem mit der Ferse und verdrehen den Arm des anderen, wozu noch Stoß und Sprung auf den Gegner kommen. All dies nämlich ist beim Pankration erlaubt, mit Ausnahme von Beißen und Kratzen. Neben Prellungen, blauen Flecken, Blutergüssen und dergleichen Unannehmlichkeiten, die damals wie heute von Kampfsportpraktizierenden in Kauf genommen werden müssen, ist in antiken Quellen auch von Wunden die Rede, die beim Pankration durch das Herumrollen auf dem Boden entstehen können. Hiermit sind wohl durch die Reibung von Körperteilen über rauen Untergrund hervorgerufene Verbrennungen gemeint, wie sie auch in modernen Sportarten im Bodenkampf beinhaltet sind. Man nennt sie auch Mattenbrand bzw. im Englischen Mat Burn. Des Weiteren scheint es auch beim Pankration zu Fällen gekommen zu sein, bei denen Athleten für einen Sieg den ultimativen Preis zahlten. Das berühmteste diesbezügliche Beispiel ist das des berühmten Athleten Archon. Daher hat der Gegner den Archon schon mitten um den Leib gefasst und will ihn töten. Schon hat er ihm den Ellbogen in den Hals gepresst, um ihn zu ersticken. Und nachdem er die Beine in seiner Leisten hineingezwängt und die zwei Fußspitzen in die Kniekehlen geklammert hat, kam er ihm zwar mit dem Erwürgen zuvor, durch das der einschläfernde Tod in die Sinnesorgane eindringt, weil er aber in der Anspannung seiner Schenkel nachließ, raubte er Archion nicht die Überlegung. Nachdem nämlich Archion die Fußsohle des Gegners, die ihm recht gefährlich war, weil sein Knie in der Luft hing, abgedrängt hat, presste er jene mit der linken Seite seines Leibes zusammen, dass er nicht mehr widerstehen kann. Und nachdem er sein ganzes Gewicht in die linke Seite verlegt und die andere Fußspitze des Gegners in seine Kniekehle eingezwängt hat, quetscht er durch die gewaltsame Drehung nach außen den Knöchel aus der Pfanne. Denn das aus dem Leib entweichende Leben schwächt diesen zwar, lässt ihm aber noch die Kraft, mit seinem ganzen Gewicht aufzuliegen. Gemalt ist der eine, der gewürgt hat, einem Toten ähnlich und wie er das Aufgeben mit der Hand anzeigt. Archion aber ist wie alle Sieger gemalt, denn er sieht noch lebendig und rot aus, sein Schweiß ist noch frisch und er lächelt wie die Lebenden, wenn sie merken, dass es ihr wahrer Sieg ist. Wie ihr seht, waren die alten Griechen also alles andere als zimperlich, wenn es um Wettkampf ging. Disziplin, Härte und unnachgiebiger Fleiß zahlten sich aus. Und was lernen wir daraus? Fürchte nicht denjenigen, der 10.000 Schläge einmal trainiert hat. Fürchte den, der einen Schlag 10.000 Mal trainiert hat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.